aus dem Lukas-Evangelium, dem ersten Kapitel, einige Verse lesen, und zwar die Verse 67 bis 80 vom ersten, also 79 vom ersten Kapitel. Es ist die Vorgeschichte zur Geburt Jesu, und zwar ist das jener Teil, der überschrieben wird als der Lobgesang des Zacharias, des Vaters von Johannes dem Täufer. Und Zacharias, sein Vater, also von Johannes dem Täufer, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, und uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zubereiten, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Ihr Lieben, dieser Lobgesang des Zacharias ist eingebettet in eine Situation, die wir alle kennen. Es handelt sich hier um den Priester Zacharias mit seiner Frau Elisabeth. Elisabeth war unfruchtbar, konnte keine Kinder bekommen, sie waren schon sehr betagt beide. Und dann hat in einer Begegnung zwischen einem Engel und dem Zacharias im Tempel, hat dieser Engel dann ihnen ein Kind versprochen. Dieses Kind wurde dann, nachdem es geboren wurde, 8 Tage nachher wurde es beschnitten im Tempel. Und diese Szene, die hier jetzt geschildert wird, wo der Zacharias nun hier diesen Lobgesang ausspricht, ist im Zusammenhang mit der Beschneidung, mit der Darbringung des Sohnes Johannes des Täufers. Wahrscheinlich war zu diesem Zeitpunkt noch die Maria bei der Elisabeth, also bei der Mutter des Kindes. Sie ist ja selber schwanger geworden, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, und sie ist dann zu ihrer Verwandten, der Elisabeth, und war circa 3 Monate dort. Das heißt, ungefähr bis zur Geburt. Wahrscheinlich hat sie noch die Geburt von Johannes den Täufer erlebt, war auch wahrscheinlich gegenwärtig bei diesem Lobgesang des Zacharias und ist dann wieder nach Hause gereist, nach Nazareth zunächst einmal und dann nach Bethlehem. Also während dieser Situation hat der Zacharias, der ein Priester war, im Tempel in Jerusalem gedient hat, er hat sozusagen dieses prophetische Wort empfangen. Es ist eine Prophetie, der Lobgesang des Zacharias ist eine Prophetie, ist etwas, was Gott ihm gezeigt hat in einer prophetischen Weise und angeknüpft auch an das, was viele Propheten vor ihm empfangen haben. Und diese Prophetie hat 2 Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Kind der Maria, also mit Jesus. Und der zweite Teil beschäftigt sich mit seinem eigenen Kind, also Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer ist vorher geboren und dann kam erst Jesus. Und in dieser Prophetie, gehen wir mal zurück auf die Anfangsverse 67, kannst du das noch einblenden? Von da, die Vers 67, 68 und so weiter. Okay, und es heißt hier, dass der Prophet, ist nicht Prophet, aber er hat ein prophetisches Wort bekommen über den Sohn der Maria, der ja noch gar nicht geboren war, der noch im Mutterleib der Maria gewesen ist. Und über ihn richtet sich nun dieses prophetische Wort. Und ihr Lieben, bei diesen Geschichte um die Geburt Jesu herum, da merken wir in allen Aussagen, die es da gibt, es geht immer um das Entscheidende. Es geht immer um das Eigentliche. Es geht nicht um Nebensächlichkeiten. Es werden Dinge beschrieben, die zu dem Wesentlichsten überhaupt des menschlichen Lebens gehört, verdichtet jetzt in dem Kommen Jesu. Und er fängt an, Gott zu loben und zu preisen. Und er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis auf das Kind der Maria, also Jesus, der in dem genau das, was er ihr jetzt prophezeit, erfüllt werden wird. Dieses Wort, das hier steht, dass Gott sein Volk angesehen hat, dieses Wort, das kann man auch übersetzen mit dem Wort heimsuchen. Und das Wort heimsuchen ist in der Bibel sehr vielfältig gebraucht. Und es hat eine zweifache Ausrichtung. Heimsuchen heißt, dass sich Gott ganz nahe zu dem Volk oder zu den Menschen, hier ist es das Volk Israel jetzt zunächst einmal gemeint, dass er sich ganz nahe hinbegibt und zwar in einer zweifachen Richtung. Die eine Richtung ist, Gott kann sein Volk heimsuchen im Sinne von Gericht. Da lesen wir viel in der Bibel darüber, dass Gott sein Volk gerichtet hat. Er sucht es heim, indem er es richtet wegen seiner Sünde. Und es gibt eine zweite Formulierung, und das ist die, die hier gemeint ist, mit dem Wort ansehen oder heimsuchen, dass er sich seinem Volk zuwendet, gnädig. Es ist die Heimsuchung Gottes, er kommt seinem Volk ganz, ganz nahe, und zwar in einer total gnädigen Zuwendung. Und diese gnädige Zuwendung zeigt sich in dem zweiten Begriff, der hier verwendet wird, nämlich Erlösung. Dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat, dass er sich seinem Volk also gnädig zuwendet. Er kommt ihm ganz, ganz, ganz nahe. Das ist eine ganz nahe Zuwendung, indem er sein Volk erlöst. Das heißt, in dem Kind, dass die Maria in ihrem Leibe trägt, geschieht das. Dass Gott sich dem Menschen, hier ist es immer bezogen zuerst auf sein Volk, wir wissen aber, dass das natürlich auch auf die ganze Menschheit ausgedehnt wurde, aber hier sieht es der Zacharias nur einmal in diesem Sinne, dass sich Gott sozusagen dem Menschen zuwendet in seiner Erlösung, das ist das Wort, ihr Lieben. Rettung, Erlösung, das ist das zentrale Wort, das es geht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, wie ich es vorhin gesagt habe, wie die Hirten es gesagt haben, denn euch ist heute der Erlöser, der Retter geboren. Das ist das alles Entscheidende. In diesem Kind hat sich Gott uns zugewandt, um Erlösung zu bringen. Und Erlösung heißt, ist ein umfassender Begriff. Es ist hier jetzt gar nicht nur von Erlösung von Sünden die Rede, sondern es ist ganz grundsätzlich die Rede, weil es auch grundsätzlich gemeint ist. Nämlich, es ist sozusagen, Erlösung heißt von seiner wörtlichen Bedeutung her, Loskauf von Knechtschaft. Loskauf von Knechtschaft. Ein Losmachen, ein Sprengen von Ketten, ein Befreien aus Gefängnissen. Und in diesem Sinne ist sozusagen das Wort Erlösung ein Wort, das etwas Äußeres meint und etwas Inneres meint. Und das unterscheidet die Bibel zwar, aber sie meint immer alles. Wir müssen Erlösung immer in einem ganz großen Rahmen sehen. Wir werden gleich noch einmal kurz drauf kommen, um es deutlich zu machen. Es geht hier sozusagen darum, dass hier ein Begriff von Erlösung ausgesprochen wird, der in eine Richtung geht, wo wir merken, es geht nicht nur darum, dass ein Mensch innerlich erlöst wird, also von einer Sünde befreit wird, sondern es geht auch darum, dass Menschen äußerlich erlöst werden. Hier ist es ganz deutlich, dass natürlich gemeint ist diese äußerliche Erlösung, die Befreiung sogar von Feinden, von äußerlichen Feinden, von Bedrängnissen, ein Freisetzen von dem allen. Und wenn wir jetzt die nächsten Verse anschauen, es ist grundsätzlich bei dieser Formulierung vielleicht noch ein Hinweis. Der Zacharias sagt diese Prophezeiung auf die Zukunft, nämlich dass Gott sozusagen Erlösung gebracht hat, geschaffen hat, aufgerichtet hat. Er sagt das in Vergangenheitsform, obwohl es noch gar nicht passiert ist. Sehr interessant, wichtig zu verstehen. Kannst du vielleicht noch einmal Vers 68 zeigen, um das deutlich zu machen? Gepriesen sei Herr, dass er sein Volk heimgesucht hat und Erlösung geschaffen hat. Das ist sehr interessant. Das heißt, für den Propheten ist es ein Geschehen, das Gott ihm als ein schon geschehenes Ereignis irgendwo vor Augen führt, und das ist eine typische Sache in manchen Prophetien, die wir auch im Alten Testament lesen, und zwar immer dann, wenn es sich um das Heil des Menschen handelt. Denkt an Jesaja 53, die große Prophezeiung 700 Jahre bevor Jesus gekreuzigt wurde. Fürwahr, nicht heißt es, er wird unsere Krankheit tragen, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe lag auf ihm. Das heißt, sie wurde auf ihn geworfen. Das ist alles, wie wenn der Prophet das sieht in einem Bild, wo sich etwas abspielt, was schon geschehen ist. Und das ist eine typische Form des Prophetischen, in dem deutlich gemacht wird. Das, was hier prophetisch ausgesprochen wird, ist in den Augen Gottes so sicher, als ob es schon geschehen wäre. Versteht ihr, was gemeint ist? Das ist eine doppelte Zusage, dass es hundertprozentig so sein wird, wie wenn es schon geschehen wäre. Daher kann man schon in der Vergangenheitsform sprechen, um sozusagen hier eine Bestätigung auch noch einmal deutlich zu machen. Es wird sicher geschehen. Das, was er hier in der Vergangenheit sieht, der Zacharias, das wird sich hundertprozentig in der Zukunft eins nach dem anderen entfalten. Es ist eine Versicherung für den Hörer, dass er sagt, dass er hören kann und verstehen kann. So sicher ist das, was Gott hier sagt, dass man es schon als eine in einer Vergangenheitsform sagen wird. Das heißt aber auch für uns, wenn wir zum Beispiel zurückblicken auf Dinge, die schon geschehen sind, nämlich der Tod Jesu ist ja schon erfolgt. Aber das war noch nicht die ganze Erlösung. Da fehlt noch eine ganze Menge davon. Und so sicher das, was am Anfang, wir schon zurückblicken, dass das geschehen ist, so sicher wird auch das, was noch in der Zukunft ist, geschehen. Wir können uns hundertprozentig darauf verlassen, dass auch das, was noch nicht erfüllt ist, was dann mit der Wiederkunft Jesu und diesem tausendjährigen Friedensreich und all den Dingen passieren soll, was ja zur Erlösung dazugehört. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir zunächst einmal auch hier begreifen, das will ich gleich jetzt auch sagen, Erlösung ist ein riesiges Geschehen. Und dieses Erlöstsein ist nicht nur begrenzt auf das, was wir jetzt schon empfangen haben. Dass wir in unserer Seele, dass wir in unserem Geist Vergebung unserer Sünden empfangen haben und so weiter. Das ist ein großes Geschehen. Und das, was mit Erlösung gemeint ist, hat schon einen Anfang gehabt, aber es wird sich erst auch noch vollenden, worauf wir zugehen. Aber wir sind trotzdem schon erlöst, obwohl das einiges davon noch in der Zukunft steht. Deswegen können wir es auch wir sogar in der Vergangenheitform sagen, ich bin erlöst. Obwohl einiges noch aussteht, was mich in die volle Erlösung hineinbringen wird. Und nun das nächste, vorhin diesen Satz. Genau, jetzt beschreibt noch einmal der Johannes der Täufer dieses Heil, diese Erlösung, indem er sagt, er hat uns ein Horn, Gott hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Er spricht also jetzt von Jesus noch einmal
und beschreibt ihn als Horn des Heils. Horn ist hier ein Begriff, das Folgendes meint. Es sind die Hörner des Stieres im Hintergrund. Und die Hörner eines Tieres symbolisieren die Kraft des Tieres. Die Kraft und die Macht dieses Tieres, ja. Und wenn es heißt, das Horn der Erlösung, des Heils, dann bedeutet das, dieses Heil, das durch Jesus in diese Welt kommt, ist so mächtig, so kräftig, dass es alle gottfeindlichen Mächte besiegen wird. Das heißt Horn des Heils. Er hat uns ein Heil aufgerichtet, das so mächtig ist, dass alle Feinde Gottes besiegt. Alle. Das heißt, es wird ein vollkommenes Heil sein. Versteht ihr, dieses Horn ist ein ganz wichtiger Begriff. Er sagt von der Macht, von der Stärke. Unbesiegbar ist dieses Heil. Es wird alles andere besiegen, was Gott entgegensteht, was dem Heil entgegensteht. So mächtig ist dieses Heil, dass durch diesen Jesus auf diese Welt kommen wird. Und nun geht er weiter und sagt, dieses Heil wird aufgerichtet auf in dem Hause Davids. Also in dem Geschlecht des Königs David. Darauf nimmt er Bezug, dass ja schon längst in der Vergangenheit viele Prophetien gegeben wurden, dass dieser Messias, dieser Erlöser, dieser Retter in der Linie des Königshauses geboren sein wird. Das heißt, die Maria, auch der Josef, waren in der Linie des Königs David, stammen aus dem Königshaus. Auch hier wiederum eine Bestätigung über die Verwandten von der Maria und die Vorfahren, das wollte ich sagen, die aus dem Königshaus des König David stammen. Und damit heißt es aber auch, und das ist sehr wichtig hier, dass Zacharias wiederum hinweist darauf, dieser, der hier nun in der Maria noch in ihrem Mutterleib drinnen ist, er wird seine Erlösung bringen als König. Das ist ein sehr wichtiger Begriff. König. Und dieser König, den dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Auch wenn das, was mit dem Wort König und mit seiner Herrschaft gemeint ist, noch gar nicht alles durchgebrochen ist. Da kommt noch vieles. So hat es jetzt schon begonnen, schon mit der Geburt. Denn er ist als König geboren. Er wird nicht erst im Laufe der Zeit König, sondern er ist erst ein König. Auch wenn er zuerst in Niedrigkeit kommt. Aber er ist immer schon der König. Und das Aufrichten seiner Königsherrschaft, das wird Stück für Stück für Stück. Aber es ist schon das Kind, das hier geboren wird, als der Erlöser König. Das heißt, Erlösung heißt auch Königsherrschaft. Unter einer Königsherrschaft leben. Unter einer vollkommenen Königsherrschaft leben. Da leben wir noch nicht. Das steht noch aus. Aber das ist immer schon sozusagen im Ziel. Und wir erinnern uns sofort an eine Stelle aus dem Jesaja, wo er im 11. Kapitel der Jesaja dann davon spricht, als Prophetie, und darauf bezieht sich ja auch hier Zacharias. Er sagt, denn ein Kind ist uns geboren. Wieder die Vergangenheitsform. Sehr typisch. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Also das ist Jesaja 9 von Vers 5 und 6. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das ist eine der Verheißungen über den König David, über den Nachkommen des König Davids, über den Messias. Und genau das ist sozusagen, gehen wir wieder zurück zum Lukas, genau das ist im Hintergrund dessen, was hier auch der Prophet, also der Zacharias, als prophetisches Wort hat. Dieses Kind wird der König. Und er wird ein König, der in Ewigkeit regiert. Und wir werden unter dieser Ewigkeit dieses Königs sein. Wir haben schon begonnen, unter seiner Herrschaft zu sein, aber noch ist es eine innere Herrschaft in diesem Zusammenhang. Nun, aber auch Zacharias sagt nun weiter, dass dieses, gehen wir noch ein bisschen weiter auch mit dem Text, dass dieses Königreich, dass dieser Jesus aufbauen wird. Es ist nicht nur ein Königreich, das darauf sozusagen begrenzt ist, dass es uns sozusagen von unseren Sünden errettet. Denn das letzte Ziel, und das ist jetzt der Vers, dass ich das gleich noch einmal, 74, dass wir noch auf 74 kommen, genau, dass das eine ist, dass der König auch äußere Feinde besiegen wird. Das ist hier, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen. Und gleich weiter, das nächste, vielleicht kann ich mir gleich mehrere Verse aufscheinen lassen. Und in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Den Vers davor noch dazu, dann haben wir das ganze Bild. Geht das? Ja. Vers 73 noch dazu. 73, ja. Dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Passus. Nämlich hier wird gesagt, dass wenn dieser König kommt, dann wird er auf der einen Seite etwas Äußeres tun. Er wird uns von unseren Feinden erretten. Ich sage gleich noch was dazu, was da im Hintergrund steht. Das hat aber ein Ziel. Das Ziel ist nicht nur, dass jetzt im Zusammenhang mit dem Volke Israel eines Tages der König kommen wird und er wird alle Feinde Israels vernichten. Nein, es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass wir dadurch ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit ihm dienen werden. Das ist sozusagen jetzt die Kombination des vollen, der vollen Erlösung. Es wird eine äußere Befreiung werden und es wird eine innere Befreiung werden, dass wir ohne Furcht diesem Gott dienen werden, so jetzt in Bezug auf das Volk Israel, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Als geheiligte Menschen. Und wenn wir das weiterschauen, dann in Römer zum Beispiel, wo der Apostel Paulus ja dann schreibt, in Römer 11, und wo er sagt, aus Zion, da wird der Erlöser kommen, der Erretter, und ganz Israel wird gerettet werden. Und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden und ihre Sünden ihnen wegnehmen, damit sie in Heiligkeit leben können. Also das Ziel der Erlösung, um das noch einmal einfach darzustellen, ist auf der einen Seite, dass er, dieser Erlöser, alle Gottlosigkeit, alle Sünde von uns abnehmen wird, damit wir ihm in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen wird. Aber zur Erlösung gehört auch eine Freisetzung von äußeren Feinden. Und ihr Lieben, das Wort äußere Feinde ist jetzt geistlich gesehen, und so dürfen wir es auch sehen, zu verstehen, alles, was uns in unserem Leben hier bedrängt, das wird Gott wegnehmen. Das gehört zur Erlösung. Jede Bedrängnis, jede Krankheit, jedes Leid, sogar Tod, und wird er wegnehmen. Und wenn, bevor das nicht passiert ist, ist die Erlösung noch nicht vollendet. Wir haben sie jetzt schon als ein Anteil, als ein Geschenk, aber die Erlösung hat noch eine viel, viel größere Dimension, als wir sie im Moment erleben. Sei es, dass wir sterben und dadurch in diesen Zustand kommen, dass wir gerettet sind, auch aus unseren äußeren Feinden, keine Träne mehr, kein Leid mehr. Oder es kommt Jesus wieder bevor wir sterben und wir kommen so in diese Herrschaft hinein. Ihr Lieben, das ist sozusagen ein Bild, das da so versteckt hinter diesen Worten ein bisschen drinnen steht, dass die Königsherrschaft dieses Jesus eine äußere und eine innere sein wird. Und dass wir darauf zugehen, das ist die große Hoffnung, dass wenn wir diesen König Jesus sozusagen in unsere Herzen hineingenommen haben und er in uns lebt, dass wir jetzt schon Anteil haben an einer Erlösung, so wie ein Angeld, eine erste Vorausbezahlung von etwas, was schon hundertprozentig uns gehört. Das ist nicht etwas, wo wir sozusagen am Ende dann sagen, na ja, wir haben uns getäuscht. Ja, wir können das verlieren, wenn wir diesen König wieder aus unserem Herzen herausnehmen. Aber solange wir ihm dienen, von ganzem Herzen, haben wir jetzt schon ein Angeld, was aber noch viel weiter geht. Erlösung meint viel mehr als Vergebung der Sünden. Die Vergebung der Sünden ist der Punkt, der Eingangstor. Das Eingangstor in dieses Heil. Ohne Vergebung der Sünden ist es sozusagen unmöglich, dass wir da überhaupt hineinkommen können. Und dann heißt es noch in diesem Vers hier in Vers 73, dass Gott diese Art von Erlösung, diese ganzheitliche Erlösung, er hat sie seinem Volk mit einem Eid geschworen. Das berührt mich immer, wenn das heißt. Wenn es heißt, um der Väter willen, um des Eides willen, dass ich euren Vätern geschworen habe, werde ich das hundertprozentig tun, nicht 99-prozentig. Ich werde hundertprozentig ein Heil schaffen. Nicht in dem Sinne, dass es über uns alle drüber stülpt und es automatisch uns gehört, aber er schafft dieses Heil als vollkommene Erlösung hundertprozentig und bietet es uns an. Und wenn wir es ergreifen, wenn wir diesen König in unser Leben hineinlassen, dann wird sich Stück für Stück für Stück für Stück diese Erlösung erfüllen bis in die Vollkommenheit. Wir sind noch nicht in der Vollkommenheit, aber wir dürfen uns freuen, da gibt es noch viel, viel, viel mehr, was Erlösung betrifft, als was wir jetzt schon erleben können. Aber das Erste und Wichtigste ist, dass wir unter die Königsherrschaft kommen. Dieses Jesus. Dann wird das anfangen, sich zu erfüllen. Zuerst innerlich und dann äußerlich hinein. Und jetzt schon, ihr Lieben, jedes Mal, wenn hier auf Erden im Namen dieses Königs ein kranker Mensch geheilt wird, dann ist es ein großes Hinweisschild auf diese letzte Erlösung. Wir werden eines Tages ganz, und zwar alle, von jedem Leid befreit sein. Deswegen lässt es der König jetzt schon geschehen, hier auf Erden, als ein Anzeichen. Das ist wieder ein Angeld. Wenn heute jemand gesund wird, kann am nächsten Tag in einer anderen Krankheit erkranken. Wir sind nicht gefeit davon. Aber jede Erlösung, jede Heilung ist ein Zeichen dafür, wo der König hinweist, schaut, in meiner Königsherrschaft, am Ende der Zeit, am Ende der Tage, da gibt es dann keine Krankheit mehr. Da habe ich sie vollkommen besiegt, weil ich sie am Kreuz schon besiegt habe grundsätzlich. Und wenn wir es auch jetzt nicht in Fülle erleben, sporadisch, da und dort, mehr oder weniger, es kommt die Zeit, wo wir in diese Entfüllung unbedingt auch hineingehen werden. Und für Gott ist das so wichtig, dass wir das begreifen, dass er das mit einem Eid geschworen hat. Gott schwört, das ist unglaublich, ja? Um uns etwas zu versichern. Ihr lieben Leute, ihr könnt euch darauf verlassen. Das heißt auch für mich, wenn ich Jesus in mein Herz genommen habe, ich kann mich darauf verlassen, dass ich, wenn ich zum Beispiel sterbe, nicht in ein Nichts absinke. Ich kann mich darauf verlassen. Gott hat es mit einem Eid geschworen. Und das ist sozusagen hier dieses große Bild der Prophezeiung über über Jesus. Nun, nur so nebenbei jetzt gesagt, der Zacharias, in dem Moment, wo er das prophezeit hat, da war ja das Kind noch im Mutterleib der Maria, das Jesuskind, ja, der hatte keine Ahnung, wie das geschehen würde. Er hat es als großes Bild schon als vergangen, also als feststehend, wie ein Plan, gesehen, aber wie es sich jetzt entfalten wird, wie es Stück für Stück in Erfüllung kommen wird, hat er keine Ahnung. Ich glaube, er hat nicht im geringsten daran gedacht, dass dieser König zuerst sterben wird. Grausam am Kreuz. Wiederum etwas, wo man etwas über Umgang mit Prophetie lernen kann, aber das klamme ich jetzt aus, es würde zu weit führen. Unsere Vorstellungen, ja? Wir bekommen ein Bild, aber wie sich das entfüllt, da müssen wir es Gott offen lassen. Das kann manchmal in eine ganz andere Richtung zuerst gehen, als wir es denken. Das war bei Zacharias sicher auch so. Aber Gott ist dabei, per Eid geschworen. Er wird diese Erlösung, die hier am Kreuz begonnen hat, eigentlich schon mit der Geburt Jesu, begonnen hat, er wird sie vollenden bis zum Letzten. Und jetzt noch ein paar Worte zu dem zweiten Teil des Prophetischen. Jetzt gehen wir die nächsten Verse. Und jetzt spricht er prophetisch und sagt, und du Kind, und jetzt meint er sein eigenes. Das erste war über Jesus, über das Ungeborene in der Maria. Und jetzt spricht er über das gerade Geborene von seiner Frau, nämlich Johannes den Täufer. Es geht ja um diese feste Beschneidung in diesem Zusammenhang. Da war schon das Kind jetzt vor ihm. Und über ihm, den Johannes, der dann Johannes der Täufer genannt wurde, wird nun gesagt, und du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Ihr Lieben, wiederum, es ist eine Berufungsgeschichte. Ich habe letztes Mal über die Maria gesprochen, wie der Engel ihr begegnet ist, über die Berufung der Maria. Jetzt ist es die Berufung Johannes des Täufers. Und es geht um meine Berufung und um deine Berufung. Immer, das ist immer im Hintergrund, versteht ihr? Das sind alles Beispiele, herausragende Beispiele, dass hinter jedem von uns, ich kann es nicht oft genug betonen, auch für mich, steht eine Berufung. Jeden Einzelnen, der hier sitzt, über den hat sich Gott etwas gedacht. Schon bevor er uns geschaffen hat. Und hier ist eine Berufung, die nun sozusagen ausgesprochen wird über dem Johannes den Täufer, über dieses kleine Baby, bevor es überhaupt noch irgendetwas zu tun imstande ist, wird eine Berufung ausgesprochen. Und ihr Lieben, diese Berufung wird schon deutlich in seiner Geburt. Manchmal hat Gott sozusagen auch in der Geburtsgeschichte oder sagen wir in der Entstehungsgeschichte der Empfängnis dieses Kindes in dem Mutterleib der Elisabeth etwas schon geplant. Ihr Lieben, diese Frau, die Elisabeth, die Mutter des Kindes, hatte keine Kinder. Sie war kinderlos, konnte wahrscheinlich keine Kinder bekommen. Jetzt waren sie schon beide über die Zeit hinaus, wo man Kinder bekommt. Wieder hat Gott ein Wunder getan. Er hat bei der Maria das Kind in einer wunderbaren Weise hervorgebracht. Anders als jetzt hier. Das war eine ganz normale Zeugung zwischen Mann und Frau. Aber trotzdem zu einem Zeitpunkt, wo es gar nicht mehr möglich ist. So wie bei Abraham. So wie auch dann später von Isaac und Rebekka. Rebekka war auch kinderlos und Gott hat eingegriffen. Also das heißt, Gott zeigt manchmal, er hätte es ja auch anders tun können, ja? Er zeigt manchmal durch die Art und Weise, schon wie ein Kind geboren wird, er sagt, ich bin am Werke. Und ich habe etwas vor mit diesem Kind. Und ich setze die Geburt eines Kindes fest, zu dem Zeitpunkt, wo es richtig ist. Wie ich mich da jetzt vorbereitet habe auf diesen Text, ist mir das ganz besonders irgendwie durch den Kopf gegangen. So wie wenn Gott zu mir sagen würde, das ist doch eigentlich der Fall bei jedem Einzelnen von uns. Ist doch kein Zufall, dass das nur bei Johannes dem Täufer ist. Nicht, dass unsere Geburt, also wie wir gezeugt wurden im Mutterleib unserer Mutter und so weiter, dass das auf übernatürliche Weise geschah, wie es hier geschehen ist. Aber jede Zeugung entspricht einem Plan Gottes. Er hat gewollt, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt, am 23. Juni zur Welt komme und dann vorher entsprechend sozusagen empfangen werde und zu dem Jahrhundert, in die Familie, an den Ort, in dem Wirkungsbereich. Warum? Weil sich vorher Gott etwas ausgedacht hat mit mir. Das ist schon etwas Berührendes, oder? Wenn jeder von uns einmal so denkt über sein Leben, nicht nur über die alle möglichen Sachen, die uns gar nicht gefallen in unserem Leben und die vielen Schwierigkeiten und Probleme, sondern wenn wir denken, der Gott hat sich etwas gedacht, als er mich hat empfangen lassen. Die Empfängnis war sein Werk, dass das so passiert ist. Und dass dieses Kind, was da sozusagen gezeugt wurde, eine bestimmte Berufung hat, die man biologisch nicht feststellen kann. Biologisch kann man nur sagen, es hat funktioniert, es ist ein Kind entstanden. Aber was sich Gott damit gedacht hat, warum er es jetzt gemacht hat, was er nun mit diesem Menschen, der da hervorkommt, vorhat, es ist mir für mich immer wieder bewegend, diesen Gedanken. Er hat mit mir etwas vor. Er hat mit jedem etwas vor. Egal unter welchen Umständen man sozusagen gezeugt wurde oder auch dann in welche Familie man hineingeboren ist, in welchem Teil der Erde man kommt. Es ist, Gott hat, da ist nichts Zufälliges. Da ist in einem gewissen Sinne über jedem von uns eine Berufung. Und das ist wichtig für uns. Das gilt für jeden. Auch wenn diese Zeugung recht unspektakulär war. Nicht so wie hier. In unserem Fall meine ich jetzt, ja. Liegt trotzdem eine ganz, ganz, ganz große Berufung über jeden von uns. Und nun, die Berufung, die Johannes der Täufer bekommt, ist eine einmalige und außergewöhnliche Berufung. Und trotzdem ist diese Berufung auch ein Vorbild und ein Bild für die Berufung, die auf unserem Leben liegt. Denn es heißt, er ist dazu auserwählt worden, dass er vor dem Angesicht des Herrn hergeht, um seine Wege zu bereiten. Das ist die Aufgabe eines Heroldes, jetzt in der alten Sprache der früheren Zeit. Vor dem König hergehen und ihn ankündigen. Das ist ein so schönes Bild, ein Herold zu sein. Vor Jesus hergehen und ihn ankündigen und den Weg zu bereiten. Den Weg des Königs zu den Menschen hin. Das ist meine Aufgabe. Nicht in einer einmaligen Weise war es Johannes der Täufer, als Jesus Mensch geworden ist. Aber grundsätzlich ist da ein Bild dahinter, das uns deutlich machen soll, worum es ihr eigentlich geht. Dieser Johannes soll vor dem Herrn hergehen und nicht auf sich zeigen, sondern auf ihn. Das ist der Herold. Sein ganzes Leben sollte nur darin bestehen, ein Hinweisschild zu sein auf den, der da kommt. Ein Hinweisschild zu sein auf den, um den es eigentlich geht. Es geht nicht um den Herold. Es geht um den, den er ankündigt. Und ihr Lieben, das Ankündigen, das meint er jetzt nicht, wenn man jetzt im Bild bleibt, dass der Herold die Menschen sozusagen hier auf die Straßen lockt und dann die Straßen voll sind von Menschen, links und rechts der Straße stehen da die Menschen und sie jubeln ihm zu und sie winken ihm zu und sagen herzlich willkommen und so weiter. Und wenn er dann vorbei ist, geht sie wieder zur Tagesordnung über. Das ist nicht gemeint. Sondern der Herold, wie ihn der Johannes der Täufer ausüben sollte, war, er sollte den Menschen, sozusagen in den Menschen einen Weg ebnen, dass der König, der jetzt kommen wird, direkt in ihr Herz einziehen kann. Das ist es. Nicht, dass er vorüberzieht und sagt, hallo, schön, dass es dich gibt, aber dann vergessen wir ihn. Sondern der Weg ist nicht am Straßenrand, sondern der Weg ist ein Weg direkt in unser Herz. Das ist die Aufgabe des Johannes des Täufers gewesen damals. Die Menschen zuzubereiten, dass der König, wenn er kommt, direkt in ihr Herz hineingehen kann. Dass ihre Herzen vorbereitet sind. Dass sie umgekehrt sind. Dass sie sich zurückwenden zu ihrem Gott. Und so der König dann auch seine Erlösung in diesen Herzen der Menschen hervorbringen kann. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Eigentlich ist das genau das, wozu jeder von uns berufen ist. Ein Herold zu sein, der in den Herzen der Menschen etwas vorbereitet, damit sie Jesus empfangen in ihrem Leben. Und das ist nur möglich, dadurch, wie es hier heißt, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Das war die Aufgabe Johannes des Täufers, des Herolds, den Menschen die Augen zu öffnen. Natürlich nur durch den Heiligen Geist möglich. Aber das war seine Aufgabe, Erkenntnis des Heils zu ermöglichen. Also offene Augen zu bekommen, zuerst einmal, wie notwendig sie diesen König brauchen. Deswegen steht dann in den nächsten Versen, oder steht auch hier schon, in der Vergebung ihrer Sünden. Vergebung von Sünden wird nur jemand empfangen, wenn er überhaupt über seine Sünde Bescheid weiß. Ihr Lieben, die meisten Menschen, die mit Jesus irgendetwas zu tun haben oder ihn irgendwie halt kennen oder etwas von ihm gehört haben, die haben nicht tiefe Erkenntnis ihrer Sünde und daher auch keine Gewissheit, dass ihre Sünden erlöst sind, weil sie sie ihm nie bekannt haben. Und es geht hier weiter dann, gleich die nächsten Verse, wo es deutlich wird, wo dann der Prophet, also der Zacharias prophetisch drum sagt, dass es darum geht, dass die Augen erleuchtet werden, nämlich derjenigen, die in Finsternis sitzen und im Todesschatten sitzen. Ihr Lieben, das ist eigentlich sozusagen das Entscheidende, dass wir für uns begreifen müssen und dass auch unser Dienst ist an anderen Menschen. Wir tun einen Dienst an Menschen, die in Finsternis sitzen. Der Herold, Johannes der Täufer, hat den Menschen, die in Finsternis gesessen sind, sozusagen das Licht der Erkenntnis gezeigt auf diesen Jesus hin. Und wer auf diesen Jesus schaut, der erkennt seine Sünde und nicht nur erkennt, sondern er wird auch Vergebung empfangen in ihm. Das ist das Dramatische in der Situation, in der diese Welt steht. Das ist noch einmal hier deutlich. Jesus kam in die Finsternis. Und das ist ein Begriff, der echt gemeint ist. Finsternis heißt, dass man weit weg von Gott ist, dass man ohne Orientierung ist, dass man ohne Hoffnung ist, dass man keinen wirklichen Sinn findet für Zeit und Ewigkeit und so weiter. Das ist sozusagen tiefste, tiefste Nacht. Und Todesschatten, der Schatten des Todes, wo einfach deutlich wird, diese Menschen, die in Finsternis sitzen, über denen ist schon der Schatten des Todes. Und Tod heißt ewige Trennung von Gott. Der Schatten wirft der Tod schon auf sie. Jetzt nicht im Sinne von des leiblichen Sterbens und dann Eingehens in die Herrlichkeit, sondern des leiblichen Sterbens in dem Eingehen in die ewige Verlorenheit. Dieser Todesschatten liegt auf allen Menschen. Denn sie sind alle Sünder und brauchen Erlösung. Und der Herold ist derjenige, der die Menschen ruft zur Umkehr, zur Erleuchtung, dass die Menschen auf Jesus sehen, dass sie ihre Finsternis erkennen, wenn das Licht kommt. Nicht der Herold ist das Licht, sondern den, auf den er hinzeigt. Und er möchte, dass Menschen vorbereitet sind, dass sie das Licht einlassen. Dann werden sie ihre Finsternis erkennen. Dann werden sie den Todesschatten, dann werden sie erschrecken darüber. Und sie werden auch von ganzem Herzen sich diesem Jesus zuwenden. Und ihr Lieben, darum geht's. Das war, wenn man einmal liest in den Evangelien, dann jene Texte, die über das Wirken des Johannes des Täufers schreiben. Genau das hat er getan. Genau das hat er getan. Er hat gesagt, ich bin nicht der, auf den ihr warten sollt. Weil die Leute haben ihn gefragt, bist du der? Also der König, der Christus, der Messias? Nein, nein, ich bin das nicht. Er kommt nach mir. Und als er kam, hat er gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er. Er ist gekommen, warum? Um der Sünde willen. Warum hat denn Johannes der Täufer Jesus getauft? Er war doch sündlos, Jesus. Mit diesem Zeichen, das Jesus selber verlangt hat, er hat gesagt, er will, dass Johannes der Täufer ihn tauft, wollte Jesus selber demonstrieren, dass er gekommen ist, um die Sünden der Menschen hinwegzutragen. Er ist in das Wasser gestiegen, symbolisch gesehen, das die Sünden der Menschen hinwegnehmen sollte. Johannes hat die Menschen getauft im Jordan, in dem fließenden Wasser, symbolisch, dass sozusagen ihre Sünden abgenommen werden. Und genau in dieses Wasser ist Jesus gestiegen, nicht um seine Sünden abzuwaschen, sondern die Sünden auf sich zu nehmen, der Menschen, die hier getauft worden sind, symbolisch. Das war die Taufe. Und Johannes der Täufer hat es bewusst gemacht. Er ist es, der das Lamm Gottes ist, der dies trägt, auf sich nimmt, die Sünde der ganzen Welt. Und das da ist nicht zu spaßen, deswegen hat er auch sehr deutliche Worte gesagt. Er hat gesagt, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen werden und ins Feuer geworfen werden und verbrennen. Er hat also vom Gericht gesprochen. Wer in der Sünde beharrt, muss mit dem Gericht Gottes rechnen. Der, über dem liegt der Schatten des Todes, der ewigen Verlorenheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen diesen Retter, diesen Erlöser sozusagen auch erkennen und sich von ihm dann auch retten zu lassen. Sein ganzes Wirken, ihr Lieben, war immer ausgerichtet auf ihn, hat ihn beschrieben. Er ist es. Ich bin nicht einmal würdig, seine Schuhsenkeln zu knüpfen. Nicht einmal das. Er ist es, um den es geht. Und so sagt er auch, ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Das ist doch eine wunderbare, die Tätigkeit Johannes des Täufers ist eine wunderbare Beschreibung für die Tätigkeit jedes Herolds, jedes von uns, der Jesus in sein Herz hineingenommen hat, in dem Jesus der König lebt. Wir sind nun gerufen. Das ist auch eine allgemeine Berufung. Nicht nur die Berufung Johannes des Täufers, Herolde zu sein. Die Herzen von Menschen zuzubereiten, dass sie nicht nur Hallo sagen zu Jesus, sondern dass sie bereit sind, ihn hineinzunehmen, dass der König einziehen kann mitten in ihr Leben und dann seine Königsherrschaft aufrichtet und uns vergibt, erlöst, befreit, bis hin zur vollkommenen Erlösung am Ende der Zeiten. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass auch wir Herolde sein dürfen. Ich danke dir so von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du uns auch dazu berufen hast, Herolde zu sein, die vor dir hergehen, die den Weg bereiten zu den Herzen vieler, vieler, vieler Menschen, die noch in Finsternis sitzen, die unter dem Schatten des Todes sich befinden. Herr, ich möchte so gerne, dass ich und jeder von uns mehr und mehr in diese Berufung hineinwächst, dass wir auch die Dringlichkeit dieser Berufung verstehen und dass wir auch die Schönheit und die Würde dieser Berufung verstehen. Und dass wir das tun, Herr, durch unser ganzes Leben. Nicht nur mit ein paar Worten, wo wir schöne, fromme Worte machen, sondern wo wir Herolde sind durch unser Leben. Durch unser Reden, durch unser Handeln, durch unser Verhalten, durch unser Wesen, durch unsere Reaktion. In allem wollen wir deine Herolde sein, die hinweisen auf den, der Menschenleben verändern kann. Auf den, der Menschenleben befreien kann. Auf den, der heilen kann und so weiter. Herr, wir bitten dich, mach uns zu solchen Menschen, die durch ihr ganzes Leben ein Zeugnis sind, ein Hinweisschild sind auf dich. Und wir preisen dich darüber, Herr, dass du uns auch würdig erachtest, das tun zu dürfen. Amen.